Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Es riecht nach Trackback, das erste Mal im Jahr 2014. Guten Abend. Hallo und herzlich willkommen bei Trackback, der Show mit Internet und so. Ich möchte euch nämlich erstmal verraten, worum es heute überhaupt gehen soll. Und zwar geht es unter anderem heute um Fankulturen im Netz und wie die sich derzeit so entwickeln. Außerdem darum, wie ihr euch anonym im Netz bewegen, speziell surfen könnt und was ihr eigentlich machen könnt, wenn ein Unternehmen gehackt wurde, bei dem Daten von euch rumliegen. Was macht denn ihr denn eigentlich? Und außerdem wird hier noch eine Bloggerin mit mir sprechen, die über ihren Alltag mit ihrer demenzkranken Oma auf ihrem Blog schreibt. Das alles also in den nächsten 2 Stunden hier bei Trackback. Netzmusik ist die Musik, die wir euch auch mal spielen bei Trackback. Die könnt ihr euch kostenlos aus dem Netz runterladen unter der CC-Lizenz oder auch in Langform gesprochen der Creative Commons-Lizenz. Und 2013 war ein ziemlich schönes Jahr natürlich auch das, was die Netzmusik so angeht. Und wir haben letzte Woche ja schon so ein bisschen zurückgeschaut und die besten Songs von 2013 nochmal ausgegraben. Und heute gibt's den nächsten Schwung, bevor ab nächster Woche also wieder hier frisches Zeug für das neue Jahr 2014 auch am Start ist. Und nicht fehlen darf in einem Jahresrückblick natürlich Professor Klick. Der hat nach einer langen, langen Ruhepause 2013 klammheimlich eine neue EP an den Start gebracht. Wire and Flashing Lights heißt diese EP. Also macht euch mal locker, schön zum Rumzappeln, denn dafür ist Professor Klick allerbestens geeignet. Und jetzt hört ihr ihn mit Wire and Flashing Lights. We'll be right back. trackback.fritz.de, das ist das Blog zur Sendung und da bekommt ihr immer alle Links von der Netzmusik, die wir euch gespielt haben, wie zum Beispiel gerade eben Professor Click mit Wire and Flashing Lights, ein fantastischer Song, wie ich finde. Und damit ist es jetzt auch Zeit hierfür.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es nämlich jede Woche hier ein paar wunderbare Links, die wir euch nicht vorenthalten wollen, weil wir drüber gestolpert sind und gedacht haben so, das ist ja cool. Und diese Woche hat sich dem Ganzen mal Wayne Schlegel angenommen.
Neues Jahr und nun, was euch im Jahre 2014 an politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und technischen Neuerungen bevorsteht, das erfahrt ihr auf der Seite Future Timeline. Die Timeline reicht bis über das Jahr 22.000 hinaus. Da soll beispielsweise Tschernobyl sich endlich wieder von der Atomkatastrophe aus den 1980ern erholt haben. Was in der Timeline steht, ist zum Teil wissenschaftlich fundiert, zum Teil aber auch Fiktion. Was also tatsächlich eintreten wird, wisst ihr erst hinterher. Spannend ist der Blick in die Zukunft trotzdem. Wünsche für die Zukunft hat der Blogger Nico Lummer. Auf seinem Blog Lummerland hat er aufgeschrieben, was er 2014 nicht mehr im Netz lesen möchte. Unter anderem lahme Eilexklusiv-Eilmeldungen. 2014 ist das Jahr des Durchbruchs von irgendwelchem Blabla. Wir sind so flausch und alle anderen so fail. Oder Facebook stirbt. Wir stimmen in vielen Punkten zu, weil bei jeder solcher Headlines ein niedliches Katzenbaby stirbt. Diesen Satz möchten wir übrigens nie wieder hören. Monatelang haben einige von euch nur zu Hause am Schreibtisch oder in Bibliotheken gesessen, das soziale Leben und die Körperpflege vernachlässigt. Die Dosenravioli sind zum Grundnahrungsmittel geworden. Prüfungszeit, Hausarbeiten, Abschlussarbeiten. Was am Ende des monatelangen Lebens am Limit rauskommt? Bacteria make you fat oder ein Satz? Die Seite LOL My Thesis listet euch Abschlussarbeiten auf, deren Inhalt sich in genau ein dummes Sätzchen pressen lässt. Schaut's euch an. Was sagt das eigentlich über uns aus, wenn im letzten Jahr zu den erfolgreichsten viralen Videos bei YouTube durchdrehende Menschen beim Harlem Shake, nackte Männer beim Chat-Roulette auf Kanonenkugeln und twerkende Mädchen gehören? Keine Ahnung, zumindest macht es auch im neuen Jahr immer noch Spaß, sich die erfolgreichsten Videos aus dem Netz nochmal anzuschauen. Das Social Media News Blog Mashable hat sie für euch alle gesammelt. Das Jahr ist gerade mal ein paar Tage alt, da hat sich Stefan Sichermann vom Satireblog Postillion für 2014 schon unsterblich gemacht. Kurz nachdem bekannt wurde, dass Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla in den Vorstand der Deutschen Bahn wechselt, machte sich Stefan den Spaß, die Meldung auf seinen Blog zu stellen und sie noch vor dem eigentlichen Bekanntwerden zu datieren. Einige Leser fielen tatsächlich darauf rein und dachten, andere Medien wären so blöd gewesen, beim Satireblog abzuschreiben. Eine satirische Meisterleistung oder vielleicht eine kleine Zeitreise. Aber wie findet ihr am besten raus, ob das mit dem Zeitreisen wirklich funktioniert? Na, im Internet. Das Internet weiß ja bekanntlich alles und wenn da was auftaucht, was zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand wissen konnte, zum Beispiel, dass eine neue Tierart namens Mad Eagle entdeckt wird, dann muss es ein Zeitreisender gewesen sein. So ungefähr zumindest die Theorie zweier amerikanischer Forscher, von denen Spiegel Online berichtet. Trotz intensiver Recherche konnten die Physiker keinen Beweis für Zeitreisende finden, aber dafür könnte es ja auch andere Gründe geben.
Und die könnt ihr im Artikel von Konrad Lischke einfach mal selber nachlesen. Den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Hold me.
Australien finden ja wahrscheinlich so einige von euch ziemlich paradiesisch. Also meins ist es ja jetzt irgendwie nicht so. Aber zumindest die Musik, die daherkommt, die ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie zum Beispiel von JL, den ihr gerade gehört habt. Denn der weiß zumindest ziemlich gut, wie man Elektro und Hip-Hop wirklich mal vernünftig verbindet. Das wissen nämlich echt nicht so viele. Ihr solltet euch auch ansonsten mal anschauen, was das australische Netlabel Die High so treibt. Die haben nämlich nicht nur JL unter Vertrag, sondern auch viele andere tolle Künstler. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann geht doch mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da findet ihr wiederum den Link dahin. Normalerweise knutschen ja Captain Kirk und Mr. Spock bei Star Trek eigentlich nicht rum oder zum Beispiel auch die Meerjungfrau Ariel und ihr Prinz Erik, die sind auch nicht von Kopf bis Fuß tätowiert. Bei Fanfiction oder Fanart sind es manchmal schon. Das sind so Kunstformen, die im Internet kursieren, wo einfach Fans ihre Helden bearbeiten und dann diese Werke auch weiterhin veröffentlichen. Das ist eine ganz eigene Fankultur, aber diese Fankultur könnte vielleicht bald verschwinden. Das behauptet zumindest Vali Georgievich in einem aktuellen Artikel auf iWrites Info. Und warum das so ist, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Vali.
Hallo.
Im Netz findet man ja eigentlich gefühlt tausende von Archiven und Foren mit vielen, vielen Texten und Bildern und Filmen, die von Fans gestaltet worden sind. Warum glaubst du, dass da bald Totentanz herrschen könnte?
Ich habe das natürlich in dem Artikel ein bisschen zugespitzt, aber meine These ist sozusagen, dass diese Fanfiction und Fanart inzwischen von den ganzen Firmen entdeckt wurde als Marketinginstrument und dadurch, dass das halt immer kommerzieller geworden ist und auch immer mehr von den Firmen halt, oder von den ganzen Verlagen mitentdeckt wurde, könnte es natürlich schon sein, dass halt diese Anarchie, die dort herrscht und das ganze interessante Zeug, wie halt, Captain Kirk und Mr. Spock knutschen, sozusagen dann verboten oder noch mehr in den Untergrund verschwinden könnte.
Jetzt hast du gerade zum Beispiel schon die Verlage angesprochen. Inwieweit mischen die sich denn da ein in diese Fankultur?
Es gibt halt inzwischen sehr viel mehr sozusagen zentrale Webseiten, wo Fankulturen gesammelt werden. Also das sind dann Firmen, die das anbieten. Sehr viele Fanautoren, wo die Firmen und die Verlage sozusagen auch auf Scouten und Talentsuche machen. Sehr viele und dann gibt's halt noch dieses eine Projekt, was sozusagen ein Zeichen ist, dieses Amazon Worlds, wo Amazon selber, also kennt ja jeder Amazon als Versender, Fanfiction vermarktet, also wo dann Leute Geld dafür bekommen, dass sie Fanfiction dort veröffentlichen. Und dafür muss man aber bestimmte Nutzungsbedingungen unterschreiben, nämlich, dass man zum Beispiel keine sexuell expliziten Sachen schreibt, dass man jetzt nicht, was sich Harry Potter und Doctor Who zusammenmischt und so, solche Sachen.
Und dabei sind ja eigentlich gerade so hin und wieder auch gerade die expliziteren und auch sexuelleren Darstellungen schon was Typisches für Fanfiction-Geschichten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das macht es ja auch, also es gibt Wissenschaftler, Medienwissenschaftler, die das eigentlich sehr interessant finden, weil dadurch halt ganz verschiedene, Formen von Beziehungen und Liebesverhältnissen erforscht werden. Fanfiction wird ja meistens von Frauen geschrieben, also ich glaube, das sind wirklich über 90% Frauen, die da aktiv sind. Und die haben ja sonst ja eher weniger Macht, Definitionsmacht, was so Beziehungen angeht. Jedenfalls sagen das Feministinnen. Und in Fanfiction kann man halt gerade in so schwuler Fanfiction, also Slash, wie sich das auch nennt, Sachen halt ausprobieren, die vielleicht in so ganz traditionellen heterosexuellen Romanzen nicht vorkommen können.
Jetzt könnte man ja auch sagen, vielleicht hat diese Kommerzialisierung an der einen oder anderen Stelle auch was Gutes. Und zwar dahingehend, dass eigentlich Fanfiction zumindest in Deutschland oder im europäischen Raum nicht so ganz legal ist, weil man damit auch eben unter Umständen Urheberrechte verletzt, weil man sich ja also an Werken bedient, die irgendjemand geschützt eigentlich hat. Wie, was weiß ich, Captain Kirk zum Beispiel.
Ja.
Und so schafft man dem Ganzen noch eine legale Basis. Ist das nicht eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt?
Naja, das Ding ist, also das stimmt schon, dass Fanfiction in Deutschland nicht so ganz legal ist. Das kommt halt immer auch so ein bisschen drauf an. Aber andererseits ist es auch so, dass in den USA gibt es ja noch Regelungen, unter der Fanfiction einigermaßen geschützt, also geschützt nicht, aber halt erlaubt ist, nämlich die sogenannte Fair-Use-Regelung, die es erlaubt, wenn man jetzt keine finanziellen Schaden zufügt dem Originalwerk, die das erlaubt. Und es gibt ja auch in Deutschland verschiedene Initiativen, die sich für ähnliche Schrankenregelungen für Remix zum Beispiel einsetzen, was ja Fanfiction auf eine Art auch wäre. Und es ist aber auch so, dass auch wenn es jetzt legal in Deutschland nicht in so einer Grauzone existiert, dass eigentlich sehr wenig passiert, weil es wird sozusagen toleriert, auch wenn es jetzt nicht ganz erlaubt ist, weil das natürlich ein gutes Marketinginstrument für die Verlage ist. Ich meine, man wäre ja blöd, seine größten Fans zu bestrafen, weil die Fanfiction-Autoren sind natürlich auch besonders große Fans, ist ja klar.
Das heißt eigentlich, die schönste Vorstellung wäre, man passt das Urheberrecht an und dann darf Fanart weiterhin so gemacht werden, auch ganz offiziell legal, so wie es ist, und dann verschwindet es vielleicht auch nicht, trotz der Konkurrenz.
Ja, genau, so wär natürlich ideal. Ich meine, wie gesagt, ich denke, es ist natürlich eine zugespitzte These und das sage ich ja auch in dem Artikel. Ich hoffe natürlich, dass diese Unterwelt, die so ein bisschen schmierig ist, natürlich auch weiterhin existiert, weil das ist ja eigentlich schon sehr, sehr spannend.
Ich bin auch sehr gespannt, ob es in der Zukunft noch eine schmierige Fanfiction-Subkultur geben wird. Ich finde die nämlich auch sehr spannend.
Ja.
Ihr könnt auf jeden Fall Valies gesamten Artikel nochmal nachlesen. Wir haben euch den auch im Blog zur Sendung nochmal verlinkt. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Und ich bedanke mich bei dir, Valie.
Ja, vielen Dank fürs Einladen.
Ja, gerne. Schönen Abend.
Danke, gleich.
Ciao.
Mal. Tschüss.
fühlt ihr euch auch direkt wieder mit der Zeitmaschine zurück in die 80er gebeamt. Valerie Dur Dispel heißt der Song. Wenn ihr auch 80er nicht so steht, dann ist das eigentlich auch überhaupt kein Ding, denn Valerie Dur, der eigentlich Dan Miller heißt, der spielt noch in 5 anderen Bands. Ich frage mich, wo er die Zeit dafür hernimmt. Aber da sind auch andere Musikrichtungen noch dabei. Sein Herz hängt aber an diesem Valerie Dur Projekt, weil es eben sein Solo-Projekt ist. Und bei Bad Panda Records gibt es das kostenlose CC-Album zum Runterladen. Und in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de bekommt ihr den Download-Link dazu. Was haben wir eigentlich bei Trackback im letzten Jahr gemacht? Also genau vor einem Jahr, im Januar. Da haben wir mit Verschlüsselungsexperte Jens Kubiziel über anonymes Surfen gesprochen. Und der Anlass war damals, dass China mal wieder seine Internetkontrolle verschärfen wollte. Und ein halbes Jahr später, nach Edward Snowden, wurde eigentlich deutlicher, dass das auch für ganz normale Nutzer so wie dich und mich und euch eigentlich ganz sinnvoll sein kann. Und deswegen wiederholen wir heute nochmal dieses Interview. Und damals wollte ich schon von Jens Kubiziel wissen, beziehungsweise ich habe ihn gebeten zu erklären, was eigentlich Tor, Proxy-Server und VPN-Clients sind, und er sollte mir das mal versuchen, ganz kurz zusammenzufassen.
Also letztlich versuchen alle diese Sachen den Nutzern in China in dem konkreten Fall zu ermöglichen, das Internet frei zu benutzen. Und ja, die China wiederum, also die Regierung beziehungsweise die Internetprovider, versuchen die Nutzer daran zu hindern, diese freien Informationen noch zu bekommen.
Kannst du mal am Beispiel zum Beispiel von den Tor-Bridges erklären, wie das funktioniert, wie man also diese Kontrolle umgehen kann?
Ja, also bei Tor-Bridges ist es so, da gibt es spezielle Server, die von außerhalb Chinas betrieben werden, also beispielsweise in Deutschland oder in den USA oder anderen Ländern. Und ein Nutzer in China installiert sich den Tor-Client, und dieser Tor-Client nimmt mit dieser Brücke eine Verbindung auf. Und für den Sensor in China sieht es aus, als würde der Nutzer mit seiner Banking-Seite kommunizieren. Also da kann ich reinschauen in die Verbindung, sondern es sieht irgendwie aus, als würde der gerade Banktransaktionen machen. Und wiederum, der Nutzer selbst ruft die Seiten dann von Deutschland oder von USA aus ab und kann dann ungehindert an die Informationen gelangen.
Das sind ja jetzt Sachen, die auf jeden Fall Sinn machen, wenn man sich eben in einem Land bewegt, wo also das Netz sehr, sehr stark kontrolliert wird und man vielleicht trotzdem Zugang zu Daten haben möchte, auf die man normalerweise nicht zugreifen darf. Warum macht das aber vielleicht auch Sinn, oder macht es überhaupt Sinn, auch auf diese Art und Weise zum Beispiel in Deutschland zu surfen?
Aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, auf diese Art und Weise in Deutschland zu surfen, denn auch hier gibt es natürlich die Werbeindustrie, die sehr stark versucht, Profile über Kunden zu bilden. Und wenn man sich dieser Profilbildung entziehen will, kann Tor ein Mittel dazu sein.
Wenn man jetzt aber vielleicht nicht so ganz versiert ist im Umgang mit solchen Technologien, kann ich mir das trotzdem irgendwie relativ einfach aneignen, oder brauche ich ein Riesenvorwissen, um sowas nutzen zu können?
Also ich würde ja da ganz uneigennützig sagen, am besten kauft man das Buch Anonym im Netz, was ich geschrieben habe, dann dort versuche ich, verschiedene Technologien zu erklären. Ansonsten gibt es natürlich sehr viele Webseiten, die das versuchen auf einfache Art und Weise zu beschreiben, und gerade das Tor-Projekt wie auch das Projekt mit dem Namen Jandonym versuchen, dem Nutzer eine vorgefertigte Lösung anzubieten. Die lädt er sich runter, packt die auf seinen Rechner und startet einfach den Browser, und alles Wichtige passiert im Hintergrund. Insofern ist diese Einstiegshürde gerade bei diesen Projekten sehr, sehr gering aus meiner Sicht.
Jens Kubiziel sagt also, dass es gar nicht so schwer ist, anonym zu surfen. Ich kann das auch nur bestätigen. Die German Privacy Foundation bietet zum Beispiel auch ein Handbuch an, wie ihr euch anonym im Netz bewegen könnt. Oder ihr lest eben das Buch von Jens Kubiziel. Oder, was noch viel besser ist, ihr geht zu einer Krypto-Party und lasst euch das Ganze mit dem verschlüsselten Surfen und auch dem Verschlüsseln von allen möglichen anderen Dingen mal bei einem Bierchen beibringen. Die nächste findet nämlich nächste Woche in Berlin-Neukölln statt, am Freitag. Und mehr Infos findet ihr natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Yeah.
wenn man sich als CC-Band mit Bands wie Arcade Fire oder Radiohead vergleicht, ja, dann muss man schon ganz schön dicke Eier haben. Circa Vitae aus New York, die haben die, denn die machen genau das. Und damit haben sie es zumindest schon mal in unsere Bestenliste aus 2013 geschafft. Ihr habt gerade Wage War von ihnen gehört. Und den Download-Link zu diesem Song bekommt ihr natürlich im Blog zur Sendung.
Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Im Radio und im Internet verrückt. Über 4,5 Millionen Nutzernamen und Telefonnummern sind diese Woche unerlaubterweise im Netz gelandet. Sie gehören den Nutzern des Messenger-Dienstes Snapchat, so heißt der Messenger, ist vor allen Dingen bei Jugendlichen ziemlich beliebt. Und eigentlich könnte ja die Uhr danach stellen. Spätestens alle paar Monate gibt's ähnliche Vorfälle von Hacks, Datenlecks, die eure Nutzerdaten betreffen. Aber was könnt ihr denn eigentlich machen, wenn eure Daten davon betroffen sind? Das klären wir jetzt mit dem Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Ja, also was mache ich dann jetzt erstmal? Also meine Daten stehen jetzt irgendwo öffentlich im Netz. Kann ich dann einfach so jemanden wie dich anrufen und sagen, Herr Rechtsanwalt, helfen Sie mir bitte, die müssen da jetzt erstmal wieder raus.
Kannst du auch machen, kannst aber auch selbst machen, denn wenn deine Daten irgendwo unerlaubterweise veröffentlicht worden sind, hast du alle Ansprüche auf Auskunft, wer sie mitbekommen hat, wann, wie und was veröffentlicht worden ist und auch auf einen Anspruch, dass es gelöscht wird. Die Frage ist natürlich immer, wie kannst du das durchsetzen, wenn die Veröffentlichung irgendwo auf einem US-Server liegt? Und da kann dir wahrscheinlich auch ein Rechtsanwalt erstmal wenig helfen.
Das heißt, was mache ich dann?
Für die Zukunft vorbeugen, würde ich sagen, und Dienste nutzen, bei denen die Telefonnummern nicht automatisch ausgelesen werden.
Das heißt also, es gibt schon Vorkehrungsmöglichkeiten, indem ich sozusagen nur spezielle Dienste überhaupt auswähle und manche für mich ausschließe.
Das ist letztendlich das, was dir übrig bleibt, denn wenn die Daten erstmal in der Welt sind, dann kannst du hinterherlaufen und versuchen, sie überall zu löschen, aber die sind dann halt überall, die werden überall geshared, kopiert, gespiegelt und dann wirst du es eigentlich kaum schaffen, sie komplett aus der Welt zu schaffen. Und bei Snapchat war das eigentlich fast wie angekündigt, denn man hat schon vorher darauf hingewiesen, dass da eben eine Sicherheitslücke war. Aber anscheinend hat man sich nicht darum gekümmert. Und da sollte man halt als Nutzer eher für die Zukunft lernen.
Wenn ich jetzt tatsächlich davon betroffen bin, was kann ich dann tun? Kann ich also auch gegen Snapchat selber Ansprüche anmelden oder geht das immer nur gegen den, der tatsächlich den Hack durchgeführt hat?
Gegen beide. Gegen den, der den Hack durchgeführt hat, auf jeden Fall. Und einfach, zumindest theoretisch, gegen den Provider, also hier gegen Snapchat ist es etwas schwieriger, geht aber auch rechtlich, nur wie gesagt, theoretisch und rechtlich. Praktisch müsstest du nachweisen, dass dir ein Schaden entstanden ist. Das heißt, dass aufgrund dieser Veröffentlichung der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer dir zum Beispiel irgendwo Geld abgebucht worden ist oder irgendwelche Daten gelöscht worden sind. Und das ist sehr, sehr schwer nachzuweisen. Und dann wird der Provider, wird Snapchat dann auch noch sagen, ja, aber wir tragen gar kein Verschulden dafür, wir haben alles Mögliche gemacht. Und dann sagen sie dir vielleicht noch, du trägst aber mit Verschulden, wenn du deine Daten so oft mitgeteilt hast. Und letztendlich sitzen die eh in den USA so, dass deine Chancen dann an irgendetwas wegen solchen Datenlecks ranzukommen, irgendwie an einen Schadensersatz ranzukommen, eher gleich null ist.
Wie sieht es dann aber aus? Angenommen, der Fehler liegt tatsächlich beim Unternehmen selber. Die haben jetzt zum Beispiel bei einem Update einen Fehler gemacht und auf einmal so purzeln lauter Daten irgendwie ins Netz raus. Kann ich dann sagen so, hey, so geht's aber nicht, jetzt möchte ich aber schon irgendwie Schadensersatz haben?
Ja, natürlich, wenn du einen Schaden hast. Dafür muss ja erstmal ein Schaden entstanden sein. Wenn die Daten erstmal nur in die Welt gepurzelt sind, ist ja erstmal kein Schaden entstanden. Du müsstest schon nachweisen, dass dir irgendetwas passiert ist. Und der Gesetzgeber weiß das auch. Und dafür gibt es halt hohe Strafen, wenn so etwas fahrlässig passiert. Ich denke, auch in diesem Fall wird es in den USA irgendwie ein Ermittlungsverfahren geben. Und gegebenenfalls werden Bußgelder verhängt.
Das heißt also auch in so einem Fall, angenommen, jemand hat jetzt eben meine Daten verwendet und hat zum Beispiel meine Identität damit angenommen, kann ich dann also in so einem Falle beispielsweise Snapchat, nehmen wir das jetzt einfach mal, sagen so, jetzt kann ich aber rechtlich gegen dich vorgehen und auch wieder gegen denjenigen, der meine Identität angenommen hat?
Richtig, gegen beide, wenn du das nachweisen kannst.
Okay, und das mit dem Nachweisen geht aber leider nicht so einfach.
Das ist eben das Problem. Die Zeit und Investition, die man da reinstecken muss, wird in der Regel höher sein als der Schaden, den man nachweisen kann. Das sind Fälle, wo jemand vielleicht bei der Bank für dich irgendetwas abgebucht hat, weil die Bank irgendwelche Daten verschludert hat. Das sind die praktischen Fälle, aber ansonsten lohnt es sich kaum und ist praktisch kaum durchzusetzen.
Wenn meine Daten jetzt aber erstmal draußen irgendwo im Netz gelandet sind, ist mir vielleicht ja nicht sofort aufgefallen, dass jemand das verwendet hat, mein Nutzerkonto zum Beispiel. Wie kann ich das rausfinden oder habe ich überhaupt eine Möglichkeit rauszufinden, dass jemand jetzt mit meinen Daten gerade unrechtmäßig unterwegs ist?
Das kannst du eigentlich nur herausfinden, wenn du deine Auskunftsrechte geltend machst und bei dem Unternehmen nachfragst, wo die Daten hingegangen sind. Aber ansonsten ist das praktisch eigentlich kaum möglich. Das heißt, wenn jemand mit deinen Daten, mit deiner Telefonnummer und deiner E-Mail-Adresse zum Beispiel bei deinem, weiß nicht, Webspace-Provider, Bank oder sonstigen Anbieter anruft und sich als du ausgibst, dann wirst du das erst dann merken, wenn du den Schaden hast.
Das heißt also, insgesamt sieht es für euch ziemlich schlecht aus, wenn eure Daten irgendwo erst einmal verloren gegangen sind, sie auch tatsächlich wieder zurückzuholen, beziehungsweise Ansprüche gegen das Unternehmen geltend zu machen. Am besten, das sagt zumindest Thomas Schwenke, ihr sucht euch von vornherein Anbieter, wo ihr nicht so viele Daten reinblasen müsst, mal abgesehen davon, dass es auch Dienste gibt, wo eure Daten tatsächlich bei euch liegen bleiben und nicht einmal der Anbieter selber weiß eigentlich, was für Daten ihr braucht, um eure Konten zu benutzen. Thomas, vielen, vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.
This blood, this blood, this blood.
Why Do I Matter in the Universe? So heißt der Interpret dieses wunderbaren, schönen Songs Playboy. Oder besser gesagt heißt eigentlich der Interpret YDIMITU und in Langform heißt es Why Do I Matter in the Universe. Auch ein Netzmusiksong aus dem letzten Jahre, den wir für ganz, ganz, ganz besonders schön erachten und deswegen läuft er heute nochmal, bevor wir nächste Woche mit neuer Netzmusik aus dem Jahre 2014 starten. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr nochmal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de, dann da bekommt ihr die ganzen Links zu all diesen Netzmusik-Songs, die wir euch hier immer bei Trackback spielen. Sie freut sich so sehr, euch zu sehen, aber sie hat euch überhaupt nicht erwartet. Dabei wart ihr eigentlich verabredet im Pflegeheim. Das ist nämlich auch der Grund, warum sie, die Oma, sich nicht an das Treffen erinnern kann, denn sie hat Demenz. Das könnte eine ganz typische Geschichte aus dem Leben von Zora sein. Seit Ende 2012 bloggt sie nämlich über ihre Erfahrung mit der Krankheit ihrer Großmutter und jetzt wird sie mit mir darüber sprechen. Hallo Zora.
Guten Abend, Theresa.
Seit knapp ein und einem Vierteljahr bloggst du über dich und deine demente Oma. Was hat sich jetzt so in dieser Zeit verändert?
Es hat sich sehr viel verändert. Als ich angefangen habe zu bloggen, da hat meine Oma noch in ihrem Haus gewohnt und mittlerweile lebt sie in einem Pflegeheim. Das hat sich extrem verändert.
Das heißt, deiner Oma geht es quasi schlechter und sie musste deshalb ausziehen? Oder war das ja eine Entscheidung von deiner Seite aus oder von der Familie aus zu sagen, wir halten das nicht mehr so richtig durch?
Nee, es war ihre Entscheidung. Sie hat sehr lange gebraucht, also das war über mehrere, sicher 3-4 Jahre, bis sie sich entschieden hat, in ein Pflegeheim gehen zu wollen. Und es geht ihr heute besser als vor noch 1,5 Jahren, weil sie halt eben Pflege bekommt, sie immer Gesellschaft hat und sie eben auch sehr liebevoll betreut wird. Das ist sehr wichtig.
Nun schreibst du ja genau darüber eigentlich auch, wie das so die letzten, letzten 1,5 Jahre gewesen ist, so weit geht ja ungefähr der Blog dann zurück. War es für dich eine persönliche Entscheidung, um vielleicht auch so ein bisschen Last abzuladen und die Geschichte einfach mal öffentlich zu machen, also auch darüber zu bloggen? Oder eher so, dass du dachtest, ich will auch anderen Menschen irgendwie den Umgang mit dieser Krankheit irgendwie näher bringen und hast deswegen angefangen zu schreiben?
Ja, also alles, was ich tue, hat mit Schreiben zu tun. Und es lag dann irgendwann nahe, dass ich, als ich wirklich auch keine Worte mehr fand, darüber zu reden, wie es mir geht mit ihr, dass ich halt eben drüber schreibe. Und am Anfang habe ich das für mich gemacht. Und ich habe dann sehr schnell Rückmeldungen aufs Blog bekommen, habe gemerkt, es gibt unglaublich viele Menschen, die ihre Verwandten pflegen oder auch manchmal auch ihre Lebenspartner, Freunde. Und das ist eine unglaubliche Arbeit, die Angehörige gratis machen für ihre Liebsten. Und das die Dimension dieser Pflege ist einfach wirklich riesig. In der Schweiz ist sie groß und ich denke, in Deutschland wird sie genauso riesig sein.
Hast du deiner Großmutter von dem Blog erzählt?
Ja, ich habe ihr gesagt, ich schreibe drüber. Sie hat auch mal ein Foto machen wollen, das hängt auch im Blog. Aber es ist natürlich schwierig, ihr zu erklären, was ein Computer ist und oder was das Internet ist. Ich zeige ihr manchmal mein Handy oder halt das Blog in der Handyversion und sie schaut sich das an, aber wie klar ihr das ist, das weiß ich nicht.
Hm. Kann sie sich denn überhaupt daran erinnern, ständig, dass es dieses Blog gibt?
Nein, ich denke, es ist auch nicht wichtig für sie. Also ich denke, die Dinge, die ja noch wichtig sind, an die erinnert sie sich auch, aber an Dinge der letzten wenigen Jahre, an die erinnert sie sich nicht mehr.
Man liest ja trotzdem auf dem Blog sehr, sehr viel auch über Wut, viel über Traurigkeit. Trotzdem hat man so das Gefühl, du gehst eigentlich ganz gut damit um. Hast du das mit der Zeit auch gelernt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es bleibt aber nicht viel anders übrig, weil man selber ja nicht in der Situation ist. Ich bin nicht demenzkrank oder vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. Und das Leben geht für mich halt in eine andere Richtung als jetzt für Oma. Und es ist nicht mein Leben, es ist ihr Leben. Aber ich bin natürlich traurig, weil ich eigentlich jeden Tag den Menschen verliere, den ich sehr, sehr liebe und der mir immer eine Stütze war. Und ja, es ist so wie, ja, ich tue sie auf einen Bahnhof und sie fährt mit dem Zug davon und mein Zug fährt in eine andere Richtung als ihrer. Und das ist halt, Das ist sehr traurig für mich, aber ich für sie denke ich, so wie es jetzt ist, ist es nicht so traurig. Für sie ist das Leben halt im Moment, spielt das, und für mich halt in der Vergangenheit und in der Zukunft.
Du hast gesagt, das Bloggen hat dir halt auch geholfen, weil alles, was du machst, irgendwie mit Schreiben zu tun hat. Glaubst du, dass andere Menschen, die also ähnliche Erfahrungen machen wie du, mit jemandem, der in der Familie ist, der also auch irgendwie dement ist, sich auch so eine Nische suchen sollte, wie man das Ganze irgendwie verarbeitet? Es muss ja nicht unbedingt das Schreiben sein.
Also ich denke, ganz viele Menschen tun das schon und reden vielleicht mit ihren Freunden darüber. Aber es ist natürlich auch ein Tabuthema. Von daher, es ist gut, wenn man sich irgendwie was sucht, wo man das ablassen kann, weil es wirklich auch sonst sehr belastend ist. Und ich spreche jetzt nicht davon, einfach zuzusehen, wie jemand einem nicht mehr kennt. Es geht ja auch um Tabuthemen wie vielleicht Gewalt. Dem ist man halt dann auch ausgesetzt als Angehöriger, wenn man wirklich immer jeden Tag 24 Stunden demenzkranken Menschen pflegt. Und wenn man das für sich behält, da denke ich oder weiß ich auch von Freunden und Freundinnen, dass es einem sehr, sehr dreckig geht. Also es ist, man muss sich Psychohygiene suchen, man muss sich Hilfe suchen, ja.
Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe Gott sei Dank eigentlich noch keinen Demenzkranken um mich herum haben müssen. Trotzdem ist es eine sehr, sehr spannende Erfahrung, in dieses Blog reinzuschauen und zu lesen, was du, Zora, da so schreibst. Dementsprechend lege ich also auch jedem anderen das ans Herz, da mal einen Blick reinzuwerfen. Auch wenn es vielleicht nicht immer natürlich schöne Geschichten sind, die da drin stehen. Obwohl, ich finde, es gibt auch hin und wieder Passagen, wo einem doch so ein bisschen ein Lächeln über das Gesicht huscht. Das finde ich sehr, sehr schön. Zora, ich danke dir sehr für dieses kleine Interview und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und ich hoffe, dass du noch lange schreiben wirst und wir immer so ein bisschen lesen können, was du so treibst und was die Oma so treibt.
Ja, vielen, vielen Dank auch fürs Interview.
Ja, schönen gerne.
Abend, Theresa. Tschüss.
Ciao. Träumt ihr auch so viel? Also der französische Produzent Wackstar, der träumt eine ganze Menge und der wollte immer einen Soundtrack zu seinen Traumwelten haben. Dunkel und kalt mit Cyberpunk, so sieht's da aus. Das ist der Soundtrack geworden, Soleil, Le Vent, und im Blog zur Sendung bekommt ihr natürlich auch wieder die Adresse zum Download von genau diesem Song.
Fritz Trackpack. Blogger privat.
Wir stellen euch bei Trackback jede Woche ein ganz spezielles Blog und den Blogger bzw. die Bloggerin dahinter vor. Und wir nehmen uns da aber nicht irgendeinen Blog oder so vor, sondern wir lassen uns immer den aktuellen Blogger privat vom Blogger privat der Vorwoche empfehlen. War nicht ganz die Vorwoche, war diesmal vor 2 Wochen, macht aber nichts. Trotzdem war das letzte Mal Blogger privat der Björn vom Herzfutterblog, ein Berliner Foodblog mit ganz wunderbaren Rezepten. Und der musste also das nächste Blog vorschlagen. Und ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich jetzt zumindest schon mal sage, dass es auch irgendwie wieder um Essen geht.
Die Mel mit Gourmet-Guerilla, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Mhm.
Und zwar macht die wirklich sehr, sehr witzige Einträge. Zum Beispiel letzter ist über einen missglückten Kuchen, der dann zu einer Gurke wurde sozusagen, weil der Kuchen gar nichts wurde und sie jetzt eine Gurke verschenkt hat.
Ich glaube, wir müssen mal herausfinden, was das mit der Gurke auf sich hat. Das fand ich sehr, sehr spannend und deswegen erstmal hallo Melanie.
Hallo, guten Abend.
Also du musst entweder eine ziemlich gute Köchin oder eine Magierin sein, wenn du es also schaffst, aus dem Kuchen eine Gurke zu zaubern. Wie hat das funktioniert?
Oh Gott, es war so schrecklich. Mein Freund hatte Geburtstag am nächsten Morgen und ich saß im Wohnzimmer, dachte immer, riecht hier komisch, irgendwas ist komisch, brennt hier was an. Und ich wusste nicht, was es ist und dachte dann zum Schluss, ach, das sind die Nachbarn, die haben bestimmt den Hausflur gelüftet. Ist ja total ätzend, hat mich noch ein bisschen aufgeregt. Bin dann irgendwann nach einer, glaube ich, 3/4 Stunde in die Küche gegangen und habe dann gesehen, es ist der Kuchen im Ofen. Und es war natürlich ganz schrecklich. Es war
schon immer
abends. Und ja, es gab auch keine Lebensmittel mehr irgendwo zu kaufen. Und ich dachte, Gott, du bist so eine schlechte Freundin. Und habe gedacht, okay, du schiebst ihn jetzt wieder in den Ofen, vielleicht sieht am nächsten Morgen alles viel, viel besser aus. Am nächsten Morgen war alles einfach noch viel schlimmer und er war knochenhart. Und ich musste irgendwas finden, wo ich Kerzen reinstecken kann. Also ich dachte, okay, wenn es der Kuchen nicht ist, was hast du noch da? Und dann habe ich eben die Gurke genommen.
Und dann hast du in die Gurke Kerzen reingesteckt.
Ja, genau. Also man sieht auch, diese Foodblogger sind gar nicht so perfekt und mit Backen habe ich es offensichtlich nicht so richtig.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das fast ein bisschen beruhigend, dass der Profi in Anführungszeichen auch mal was so richtig versemmelt.
Ja klar, total, natürlich.
Das gehört dazu. Aber Essen ist ja auch nicht das Einzige, worum es auf deinem Blog geht. Zumindest sagt so die Headline, es ginge auch um Lifestyle. Ich finde, unter Essen kann man sich immer ziemlich gut was vorstellen. Unter Lifestyle nur, wenn man das Blog schon kennt. Das heißt, wie würdest du, wenn jetzt jemand also das Blog noch nicht irgendwie sich angeschaut hat, beschreiben, worum es denn noch so geht?
Es gibt ja ganz viele verschiedene Themen, die irgendwie schon mit Essen und Ernährung zusammenhängen, die jetzt aber nicht direkt mit dem Kochrezept zu tun haben. Und ja, ich gucke mir auch gern Produkte an, die auf dem Markt sind, Produkte mit gutem Gewissen vielleicht auch, wo man denkt, ach, das ist ja spannend, die also irgendwie so einen Bio-Aspekt haben oder einen Fairtrade-Aspekt, das finde ich gut. Produkte, die man in der Küche gut haben kann. Ich erzähle aber auch ganz gern von unserer Familie, weil manchmal...
Von Paarritualen, das habe ich sehr gerne gelesen.
Ja, Paarrituale, genau. Ja, ich meine, der Alltag ist halt da und auch wenn man gerne kocht, passieren natürlich eine Menge Dinge. Und ich finde immer ganz wichtig, dass die Leute da draußen auch irgendwie wissen, hey, selbst wenn da jetzt irgendwie nette Fotos vielleicht sind und man die toll findet, es passiert hier natürlich total Chaos auch bei uns in unserer Familie und es geht auch mal was schief und davon erzähle ich dann auch ganz gerne.
Machst du auch die ganzen schönen Fotos, die da tatsächlich auf deinem Blog drauf sind, selber?
Ja, die mache ich auch selber. Ich bin da gar nicht so zufrieden mit. Ich glaube, das geht aber jedem so. Also man denkt immer, oh nein, und jetzt hätte ich da noch und das ist gar nicht so geworden, wie ich wollte. Und alle anderen sagen, boah, sieht ja total super aus.
Also ich finde die auch ziemlich schön, weil man kann ja auch Essen so fotografieren, wie in manchen so, ich sag mal, kleinen, schäbigeren Asia-Bistros, wo das Essen irgendwie so an der Wand, zumindest auf dem Foto, immer irgendwie wie graue, breiige Masse aussieht.
Ja, so habe ich natürlich auch angefangen. Ich habe damals mit meinem Smartphone versucht, das Essen zu fotografieren und habe dann festgestellt, das sieht eigentlich alles aus wie Hundefutter, weil also man braucht wirklich schönes Tageslicht und eine einigermaßen okaye Kamera. Und dann habe ich mich da halt so ein bisschen reingefuchst, weil ich einfach wollte, dass das lecker aussieht, weil mich das total geärgert hat, wenn ich da irgendwie Arbeit reingesteckt habe. Mhm. Und es war auch total lecker, aber es sah einfach schrecklich aus.
Jetzt war ja gerade Silvester und wir haben ja heute auch schon Samstagabend, also auch so ein Abend, wo vielleicht auch Leute vielleicht feiern sein werden heute noch. Was wäre denn so ein gutes, schmackhaftes Rezept für so einen Kater am nächsten Morgen?
Also wenn man die Bloody Mary danach nicht mag, Also ich weiß nicht, wenn man so einen richtigen Kater hat, ich glaube, die meisten Leute wollen da gar nicht so wirklich essen, aber vielleicht so dann irgendwie, wenn der Nachmittag kommt und man wieder einigermaßen senkrecht stehen kann, irgendwas Salziges ist, glaube ich, super. Also traditionell ist es bei uns dann immer Döner, weil das macht uns dann am glücklichsten. Aber als wir jetzt einen fiesen Kater an Neujahr hatten, da haben wir halt einfach schnell eine Nudel in den Topf geworfen, haben dazu eine schön salzige Soße gemacht und das war auch ganz wunderbar. Also am besten, was so wirklich ein bisschen Salz und ein bisschen ja, Geschmack und Schärfe dran ist, ich glaube, das ist dann immer am schönsten.
Und den Döner wirst du wahrscheinlich nicht selber machen, sondern den wirst du irgendwo holen.
Ach, ich habe auch schon mal Döner selber gemacht, aber mit dem Kater natürlich nicht. Den holen wir dann ganz schnöde an der Bude irgendwie unten, weil den kann man dann so halb dümpelt auf der Couch ganz lecker
essen. Okay, also auch Foodblogger kaufen hin und wieder Essen am Dönerstand oder am Bistro.
Also ich auf jeden Fall.
Gut, sehr schön. Alles sehr menschlich. Das freut mich sehr. So, liebe Mel, wir kommen jetzt zur Kurzfragerunde. Jetzt wirst du nochmal in Kurzform auf Herz und Nieren getestet. Bist du bereit?
Oh Gott.
Bist du bereit? Sehr gut.
Ja.
Der oder das Blog?
Der.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie
viel? Muss ich kurz überlegen, als
Vollprofi. Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, was auch immer Accounts hast du insgesamt?
Facebook 2, Twitter 1, Google Plus, glaube ich, einen halben.
Was ist ein halber Google Plus Account?
Also ich bin da, aber nicht wirklich.
Okay.
Ich glaube, ich muss das nochmal irgendwann machen.
Hardcore oder Casual Gamer?
Gamer.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt oder unverschlüsselt? Wahrscheinlich verschlüsselt, ne?
Freiheit oder Sicherheit?
Oh, Freiheit.
Was denkst du, wenn du später deine eigenen Einträge nochmal liest?
Ach, manchmal muss ich ein bisschen lachen und manchmal denke ich so, was ist mir denn da in den Kopf gekommen? Ganz unterschiedlich.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist das nächste Blog? Oder es darf auch ein Podcast sein oder vielleicht auch ein Tumblr oder was auch immer du Schönes im Netz gefunden hast, was wir hier nächste Woche vorstellen sollen.
Also wenn ihr sie noch nicht hatte, dann müsstet ihr unbedingt mal mit Claudia von Dinner um 8 sprechen.
Was macht denn Claudia von Dinner um 8, außer Dinner um 8?
Ich finde, sie macht ganz wundervolle Fotos und auch ganz wundervolle Gerichte und schreibt dazu auch ganz schön. Und außerdem ist sie persönlich auch noch wahnsinnig sympathisch.
Und wenn jetzt, weiß ich nicht, die Claudia, weil sie immer Dinner um 8 macht, vorher keine Zeit hat, weil sie beschäftigt ist, gibt es vielleicht noch einen zweiten Vorschlag?
Lass mich mal kurz überlegen. Schöner Tag noch. Wäre vielleicht auch ganz schön.
Was passiert bei Schöner Tag noch?
Auch Foodblogs, relativ praktische Rezepte, viele Buchbesprechungen, auch kleine Geschichten nebendran. Aber ich würde sagen, so ein bisschen mehr Fokus tatsächlich auf Rezepte und saisonale Gemüse. Solche Geschichten passieren da.
Ah, okay. Dann bin ich sehr gespannt. In der nächsten Woche wird es auf jeden Fall irgendwie mit Essen weitergehen. Fragt sich nur, in welcher Form. Liebe Mel, habe ich dir vielleicht noch vergessen, irgendeine Frage zu stellen?
Ich glaube nicht.
Fantastisch, dann war das ein gelungenes Interview. Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstagabend und wir lesen uns, würde ich sagen. Weil ich muss, ich muss nämlich mehr Rezepte jetzt noch lernen.
Mach mal.
Sehr gut. Okay. Vielen Dank, Mel. Mach's gut.
Ja, lieben Dank. Tschüss.
Ciao.
I said, please wash off the bottom of my skin with your sins. Said, I don't ask for love, just for good entertainment. But none of it you could give. And I fell for living, breathing emptiness. Yeah, you were the closest to death that I've ever been. You were the closest to death that I've ever been. I counted the dreams in which I died and split them up. An accident, murder, and suicide.
Guess it's 'cause you were the closest to death that I've ever been. You were the closest to death that I've ever been. And after a while, getting high in a cage felt like exploding within a safe. So I set fire to this bridge while I'm still standing on it. I know I can run and I know you won't make it, 'cause you sold your lungs to the man with a fake grin. Yeah, you were the closest to death that I've ever. To death that I've ever been. And I know the day of your funeral I'll wear a wedding dress, white flowers in my hair, I'll be smiling, blue ribbons of love.
Ich finde, das ist das schönste Geräusch, was man zu diesem Song machen kann. No Soyo heißt die Band, The Closest to Death, der Song. Und die Sängerin dahinter heißt Donata. Und sie kommt eigentlich aus Bonn, ist aber nach Amsterdam zum Studieren gegangen, hat sich da irgendwie eine Band zusammengetrommelt, schön in den Niederlanden, ist dort wohnen geblieben. Und hat da jetzt irgendwie so einen Container auf so einer Insel, wo man nur mit der Fähre irgendwie von Amsterdam aus hinkommt, und da leben also nur lauter Künstler in solchen Containern auf dieser Insel, und da schreibt sie irgendwie ihre Songs. Aber sie hat es auch mal wieder runtergeschafft von dieser kleinen Insel, und zwar wird sie morgen bei Ernst Zeyn zu Gast sein, der Show für Bands ohne Plattenvertrag mit Christoph Schrag, hier ab 18 Uhr bei Fritz. Und damit ist Trackback auch schon wieder am Ende angelangt. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, und bis dahin sehen wir uns natürlich im Netz. Und ich möchte mich mit einem allerletzten Netzmusiksong von euch verabschieden, mit Ask My Boy, Get Me Away. Und hier geht's gleich weiter mit Nadine Kreuzahler. Erstes Mal Soundgarden hier am Samstag nach Trackback, und sie wird euch in den Abend einführen mit wunderbaren elektronischen Klängen, damit ihr gewappnet seid zum Feiern. Also, macht's gut. Das war Trackback. Ciao.
Forward and transpire.
Podcast von fritz.de.